Herzlich willkommen zu einer neuen Frage. Es geht diesmal darum, ab wann soll ein Dienst entschädigt werden im finanziellen Sinne? Nun, das ist eine Frage, die kommt immer wieder und wenn die nicht geklärt ist, führt das zu argen Spannungsfeldern in der Gemeinde. Denn es gibt dahingegebene Mitarbeiter, die merken, ja, am liebsten möchte ich noch mehr machen, das Bedürfnis wäre doch da, warum stellt ihr mich nicht an, dann könnte ich mehr machen, es wäre durchaus das Bedürfnis da. Das ist so die eine Seite, auf der anderen Seite haben wir den Kassier, der natürlich auf gesunde Finanzen schaut und dem sagt, nein, wir können jetzt da nicht alle 20% anstellen, die anderen machen das ja auch ehrenamtlich, warum soll jetzt der eine entschädigt werden für seinen Dienst und der andere nicht? Und wenn das nicht geklärt ist, ab wann, warum, wie werden Leute entschädigt finanziell, dann kann das zu bösem Blut führen, wie wir das manchmal so sagen in der Schweiz. Oder die Frage kommt wegen der Gerechtigkeit. Ja, ist das jetzt gerecht, dass mein Dienst irgendwie weniger zählt, ich werde nicht entschädigt und der andere, der hat aber da eine kleine Anstellung, wie soll das laufen? Lasst uns da mal in die Bibel schauen. Nun, wir haben damals so ein bisschen grundsätzliche Aussagen, was die Schrift zum Dienst sagt. Römer 12,1, wir sollen uns als lebendige Opfer Gott hingeben. Also das ist das Normale, wir geben uns Gott hin. Gott hat sich ja uns auch hingegeben, indem er seinen Sohn gegeben hat. Darum sollen wir uns jetzt Gott hingeben. Ein lebendiges Opfer ist eben ein Opfer, das etwas tun kann. Es ist eben nicht ein totes Opfer, sondern ein lebendiges Opfer. Darum sollen wir für Gott etwas tun. Oder dann 1. Petrus 4, Vers 10, wir sollen mit der Gabe, die wir empfangen haben, Gott dienen. Das heißt, jeder hat mindestens eine Gabe und die sollen wir für Gott gebrauchen. Es ist also Standard, dass alle mitarbeiten. Das ist klar, es kann nicht jeder angestellt sein, das heißt, der Standard ist, wir dienen da mal ehrenamtlich. Auch in Johannes 12, 26 kommt raus, ja, das ist das Normale, dass wir Jesus jetzt dienen. Das ist der Standard. Wie war es bei Paulus? Paulus, der hat zum einen freiwilligen Arbeit getan. Ich lese da aus Apostelgeschichte 20, ab Vers 33. Ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt, denn ihr wisst selbst, dass mir diese Hände zum Unterhalt gedient haben, mir und denen, die mit mir gewesen sind. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss, in Gedenken an das Wort des Herrn, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Das heißt, Paulus hat freiwilligen Dienst getan, zumindest zeitweilig war er unterwegs. Er hat das, was er jetzt da gesagt hat, ja den Ältesten von Ephesus noch gesagt. Er hat gesagt, ja bei euch da habe ich ja selber parallel noch gearbeitet, dass ich den Dienst habe tun können. Also, das, was er dort in der Gemeinde gemacht hat, das war freiwillige Arbeit, dementsprechend aber natürlich auch nicht vollzeitlich, weil er eben gearbeitet hat. Paulus selber war Zeltmacher, zumindest zeitweise natürlich, aber das war sein eigentlicher Beruf. In dem konnte er fachlich arbeiten. Nehmen wir da die Stelle aus Apostelgeschichte 18, Vers 3. Weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren nämlich vom Beruf Zeltmacher. Wenn wir also den Vers 3 nehmen, dann würden wir sagen, Paulus, der hat kein Geld genommen, der hat immer freiwilligen Arbeit gemacht, weil er eben seinen Unterhalt selber verdient hat. Dann geht es aber weiter zu Vers 5, wo es heißt, als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, richtete sich Paulus ganz auf die Verkündigung des Wortes aus und bezeugte den Juden, dass Jesus der Messias ist. Aha, da gab es also auch Zeiten, wo Paulus dann eben vollzeitig im Dienst war. Man merkt also bei Paulus, da gibt es nicht nur das eine, sondern er hat beide Varianten gekannt. Manchmal hat er sich vollzeitlich in den Verkündigungsdienst gegeben, zuweilen hat er aber auch seinen Lebensunterhalt selber verdient. Ja, schauen wir, wie war es bei Jesus. Wir haben die große Stelle da im Philipper 2, Vers 5, dass Jesus die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat, um den Menschen zu dienen, ohne dabei etwas zurückzuerwarten. Er hat sein Leben hingegeben, somit ist Jesus für uns Vorbild, dass wir entsprechend uns auch Jesus hingeben, ohne etwas zurückzuerwarten. Oder Lukas 17, Vers 9, wir sollen dienen, ohne gleich Dank zu erwarten. Also ich tue nicht etwas, damit ich etwas zurückhaben kann. Wir dienen ehrenamtlich. Oder dann die Stelle aus 1. Korinther 3,14, wir werden ja Lohn im Himmel haben. Das heißt, ja, wir werden etwas erhalten. Wenn wir auf dieser Erde schon den Lohn haben, haben wir es dann nachher in dem Sinne nicht mehr oder nicht auf gleiche Art, sage ich mal, sondern der Lohn, den haben wir eben im Himmel. Das heißt, hier dienen wir mal ehrenamtlich. Also das mal so etwas Grundsätzliches, der Mensch, der gläubig ist, soll sich Gott entsprechend hingeben. Nun, jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, aber in unserer Kultur ist doch das anders. Wir haben doch Pastoren und Missionare, die sind doch bezahlt. Ist denn das überhaupt biblisch? Und jetzt sieht man, dass es das eben auch gibt. Wir haben Bibelstellen, die uns zeigen, dass man in der großen Masse als Gemeinde ehrenamtlich dient. Wir haben aber auch Bibelstellen, wo es eben gezeigt wird, dass es Angestellte gibt. Das ist also nicht eine moderne Erfindung, sondern das ist eine Erfindung, die Gott selber schon gegeben hat und widerspiegelt sich im Dienst in der Bibel. Ich lese aus Römer 15, Vers 27. Sie haben es beschlossen, denn sie sind auch ihre Schuldner. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil bekommen haben, ist es recht und billig, dass sie ihnen auch mit irdischen Gütern dienen. Es geht also darum, das Heil kommt von Jerusalem hier jetzt nach Rom. Die Römer haben also geistlichen Anteil bekommen und darum unterstützt jetzt die Gemeinde umgekehrt wieder die Leute dort in Jerusalem. Das heißt, da wird also etwas vergolten. Mit Geld wird das zurückerstattet, was man geistlich erhalten hat. Ganz ähnlich 1. Korinther 9, ab Vers 11. Da geht es ebenfalls um die Entlöhnung von Pastoren. Wenn wir für euch Geistliches säen, ist es dann zu viel, wenn wir Leibliches von euch ernten wollen? Das heißt, er hat sich geistlich investiert, er hat verkündigt, er hat Seelsorge gemacht. Ja, darf man doch nicht das Leibliche umgekehrt annehmen? Also Kost und Logis und Unterkunft und was eben da dazugehört. Ich nehme da noch Vers 14 dazu. So hat auch der Herr befohlen, dass die das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Aha, das gibt es also offensichtlich auch. Pastoren, die vollzeitig im Dienst sind und sie leben durch den Lohn, den sie durch ihre Verkündigung erhalten. Paulus hat das auch im Galater 6,6 ausgedrückt. Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Also wenn Paulus jetzt da unterrichtet hat, verkündigt hat, die Gemeinde gebaut hat, soll die Gemeinde entsprechend ihn finanziell versorgen. Das heißt, dass es also Angestellte, dass es Pastoren gibt, das ist nicht irgendwie eine menschliche Erfindung. Und das darf man jetzt nicht ausspielen, die Bibel hat beide Komponenten. Also nicht, dass man denkt, ja, das war alles in den Häusern und alles ehrenamtlich. Nein, es gab Leute, die waren angestellt. Ganz ähnlich bei den Missionaren, 2. Korinther 11,8, Paulus ist ja selber einer dieser Missionare, da heißt es, andere Gemeinden habe ich beraubt und Geld von ihnen genommen, um euch dienen zu können. Und als ich bei euch war und Mangel hatte, fiel ich niemandem zur Last, denn meinen Mangel halfen die Brüder ab, die aus Mazedonien kamen. Also aus Philippi konkret war das. Das heißt, die Gemeinde in Philippi hat Paulus unterstützt, dass er da nach Korinth fahren konnte. Und dann später ist er dann weitergegangen nach Rom und hat dann wiederum die Unterstützung erhalten. Und von Rom bis Spanien bringt er am Schluss des Römerbriefs, dann hat wohl die Gemeinde in Rom ihm wieder geholfen. Das heißt, die eine Gemeinde unterstützt ihn als Missionar, dass er an anderen Orten das Evangelium verkündigen kann. Oder ganz toll, auch Philipper 4, da bedankt sich Paulus für die missionarische Unterstützung. Das heißt da, ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig, also wieder aufgeblüht seid, für mich zu sorgen. Ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat es nicht zugelassen. Nun, es gibt böse Zeiten, da kann man diese Unterstützung nicht machen. Jetzt ist aber wieder Geld von Philippe gekommen, eben hier nach Korinth. Und darum ist er jetzt dankbar, wenn da jetzt Geld ist, also er wird unterstützt. Wir haben also beides, wir dürfen das nicht gegeneinander ausspielen. Jetzt wichtig scheint mir, Wenn man jetzt schon über Geld redet, ja, müsste ich auch oder nicht entschädigt werden? Es ist immer die Frage der Herzensangelegenheit. Mache ich einen Dienst nur, weil ich Geld habe, dann ist es die falsche Motivation. Es heißt im 4. Mose 18, Vers 7, dass Gott den Priestern den Dienst als Geschenk gegeben hat. Von der Seite können wir. Es ist uns ein Vorrecht, Gott zu dienen. Darum, wenn es jetzt um eine Entlöhnung geht, dann nicht wegen der Entlöhnung, sondern, müssen wir gleich sehen, weil andere Komponenten dazukommen. Also, es ist ein Geschenk. Wenn man dann nur noch, wenn es sich nur noch um Zahlen dreht, dann stimmt dann etwas nicht mehr. Nun, ab wann soll man entlöhnen? Und ich nehme das so mal jetzt in unseren Kulturkreis. Da haben wir einen Mitarbeiter, einen Leiter. Und ich würde mal sagen, eine hingegebene Person investiert schnell einmal 10 Stunden pro Woche. Was meine ich damit? Ich teile diese 10 Stunden da mal in 4 mal 2,5 Stunden auf. Und jetzt sage ich das mal so, 2,5 Stunden haben wir zum Beispiel für den Gottesdienst. Ja, am Anfang kommt man als Konsument, um aufzunehmen in den Gottesdienst. Mit der Zeit bist du aber irgendwo eingeteilt. Wenn du im Gottesdienst bist, dann dienst du eben auch. Und selbst wenn du gerade am einen Sonntag keinen Dienst hast, wenn du hingegebener Mitarbeiter bist, dann hast du die Augen eben trotzdem offen für neue Leute, die kommen und so weiter. Du machst eine Handreichung. Das heißt, 2,5 Stunden ist für den Gottesdienst, man ist regelmäßig dabei und dient da ja dann bereits auch. Oder dann eine Kleingruppe, das kann eine Kleingruppe sein, wo du dabei bist, wo man vielleicht die Predigt oder so vertieft, es kann aber auch eine Dienstgruppe sein. Du kommst also zusammen, um miteinander etwas vorzubereiten. Ich sage mal, auch das, 2,5 Stunden nimmt das Zeit in Anspruch. Das ist das, was ja eigentlich die meisten in der Gemeinde auch so haben, wenn man einigermaßen hingegeben ist. Ich nehme da einen dritten Block von 2,5 Stunden, nämlich die Vorbereitungszeit. Es kann also sein, dass du etwas im Verborgenen ganz privat machst. Oder die Kleingruppe ist so halb öffentlich, Gottesdienst ist ganz öffentlich. Es gibt aber auch Zeiten, wo du für dich vorbereitest. Also ein Lobpreisleiter, der sucht die Lieder zum Beispiel zusammen. Und dann gehört in diese Zeit eben nicht nur das technische Vorbereiten, sondern auch die Stille vor dem Herrn. Also das Lesen der Bibel, das Forschen darin, das Gebet, das Hören auf Gott. Also da hat man schnell pro Woche auch 2,5 Stunden investiert. Man nimmt da zum Beispiel einen Abend, den man parallel zum hundertprozentigen Arbeiten im Beruf, nimmt man einen Abend, wo man für die Gemeinde vorbereitet. Und dann haben wir noch einen Block von 2,5 Stunden, die Umsetzung. Also ein Vorstandsmitglied hat dann zum Beispiel eine Vorstandssitzung. Oder wenn man Royal Ranger, also Jungschar, macht, dann hat man dann einen Samstagnachmittag, wo man dann jetzt ein Programm umsetzt. Und das ist dann häufig natürlich mehr als 2,5 Stunden, aber vielleicht findet Jungschar ja nicht ganz jede Woche statt, dann gleicht sich das schon ein bisschen aus. Aber es ist einfach so mal über die Daumen gerechnet, eine Person, die einigermaßen hingegeben ist, wird schnell mal pro Woche 4 Blöcke an 2,5 Stunden Investment in das Reich Gottes haben, also 10 Stunden. Ja, ich würde mal sagen, das ist so das Normale, das ein hingegebener Christ hat. Jetzt gibt es natürlich Mitarbeiter, die können mehr. Die arbeiten mehr als 10 Stunden ins Reich Gottes. Ich denke gerade, sagen wir, wenn man Mutter ist und die Kinder sind bereits ein bisschen älter, aber man hat das Privileg, nicht jetzt auswärts arbeiten zu müssen, sondern man arbeitet zu Hause, aber es ist ein bisschen ruhiger geworden. Man kann vielleicht dazwischen auch mal einige Stunden noch zusätzlich ins Reich Gottes investieren, weil man tagsüber etwas investieren kann. Da gibt es also viele Leute, die auch mehr investieren. Oder vielleicht läuft das Geschäft so gut, der Lohn ist inzwischen gut, ja, man kann gut mit 80% Lohn auskommen, man möchte sowieso im Geschäft ein bisschen kürzer treten, man nimmt einen Tag weniger, finanziell liegt das drin und so hat man dann einen Tag zur Verfügung, den man dann auch für das Reich Gottes investieren kann. So gibt es also immer wieder Leute, die arbeiten weit mehr als 10 Stunden, aber wir gehen jetzt mal von den Leuten aus, die 100% im Arbeitsprozess drinnen sind, dann liegt nicht mehr viel mehr drin, aber 10 Stunden, das hat man noch bald einmal. Darum jetzt die konkrete Frage, wann soll man entschädigen? Ich habe hier die 10 Stunden und danach aufgeschrieben eine Ferienwoche, also eine Urlaubswoche. Wenn man jetzt gerade bei den Kindern tätig ist, dann hat man das Programm mit den Kindern oder man sorgt für das leibliche Wohl in der Küche, dann investiert man auch eine Ferienwoche. Also ich würde mal sagen, ein hingegebener Mitarbeiter hat schnell neben den 10 Stunden pro Woche auch mal noch eine Ferienwoche hingegeben. Es gibt natürlich auch solche, die da noch mehr das machen. So, wie, wann wird jetzt entschädigt? Ich würde es so formulieren, alles was im Rahmen dieser 10 Stunden pro Woche ist, neben dem vollzeitlichen Beruf, das sollte nicht entschädigt werden. Also es geht darum, dass das, was ihr aus der Bibel gesehen habt, dass das umgesetzt wird. Und darum kann man einen gewissen Betrag erwarten. Nicht, dass man einen Druck aufsetzt, du musst, das wäre falsch. Gemeinde, Glauben ist letztlich immer freiwillig. Aber Leute, die hingegeben sind, machen das. Und darum sollte man nicht zu schnell, vor allem bis 10 Stunden, nicht bereits etwas entschädigen. Das führt dann schnell einmal zu schwierigen Situationen. Also, man darf etwas voraussetzen. Ob es die Leute dann machen oder nicht, kann man nicht aufdrücken, aber es sollte nicht entschädigt werden. Jetzt gibt es aber Situationen, da sind Mitarbeiter überfordert. Und zwar überfordert, weil das Know-how entsprechend fehlt. Und jetzt kann es sein, dass eine Gemeinde sagt, ja, aber wir brauchen dieses Know-how und darum kaufen wir jetzt dieses Know-how von außen rein. Oder nicht jeder ehrenamtliche Mitarbeiter hat eine Profi-Ausbildung in einem gewissen Bereich. Darum, er dient ganz treu mit, alles in bester Ordnung. Aber weil die Anforderungen größer sind, fehlt dann eben das Know-how. Und wenn man jetzt Know-how einkauft, dann wird das entschädigt. Warum? Weil der hat ja eine Ausbildung gemacht. Und Ausbildung für das, was man jetzt in der Gemeinde braucht, das hat er gekostet. Da haben viele Leute eine Vollausbildung gemacht, haben Zehntausende von Franken oder Euro ausgegeben, haben Zeit, haben Schweiß investiert in die Vorbereitung, ja, dann darf man auch davon ausgehen, dass das entschädigt wird. Also ein Ehrenamtlicher, der hat vielleicht da und dort mal ein Seminar besucht, aber der hat nicht jetzt in dem Sinne in größerem Maße Geld investiert. Hingegen der, der eine Ausbildung, Berufsausbildung gemacht hat, hat das ja auch selber entsprechend investiert und darum darf auch erwartet werden, dass das dann entschädigt wird. Also sagen wir jetzt, wenn eine große, sehr große Gemeinde einen Computerspezialist hat, weil die Dinge einfach so komplex sind, dass man das so nicht mehr hinkriegt, ja, dann kann das vielleicht so der Fall sein. Oder, wir haben es da ja gesehen, gerade solche im Lehrdienst werden da erwähnt, ja, weil nicht jeder ein Bibellehrer ist, aber wenn man jetzt das Know-how braucht, weil längerfristig, ist die Erkenntnis über das Wort Gottes eben sehr tragend in der Gemeinde. Darum kauft man sich ein solches Know-how dann eben ein. Und das ist ja dann gerade der Grund, warum die Pastoren eben angestellt sind. Da kommt eben zum Beispiel ein pastorales Know-how eben dazu. Also, das wäre ein Element, warum entschädigt wird, wenn man spezifisches Know-how einkauft, das die Ehrenamtlichen nicht haben. Dann könnte es aber auch sein, dass ein ehrenamtlicher Mitarbeiter eine Gabe hat und die kommt immer mehr zum Tragen, dass die Gemeinde sagt, hey, wir brauchen mehr von dir, das reicht uns nicht, wenn du nur 10 Stunden dienst. Und der Mitarbeiter sagt vielleicht, ja, ich würde ja gerne, aber das geht nicht, ich brauche die 100% Arbeitsstelle aus finanziellen Gründen, dass dann die Gemeinde sagt, okay, reduzier dort, wenn es geht, wir entschädigen dich entsprechend dann in der Gemeinde. Und so kann man dann vielleicht ein kleiner Dienst oder so dann entsprechend entschädigen. Also, wenn eine Gemeinde sichtbar, eine Gabe sichtbar geworden ist. Also nicht einfach zum Voraus kommen und sagen, ich möchte angestellt sein, dann kann ich mehr machen, sondern umgekehrt, weil etwas sichtbar geworden ist und man möchte mehr davon, weil es sich bereits bestätigt hat, darum wird jemand dann entsprechend eben angestellt. Dann, es könnte sein, dass etwas zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein muss. Oder Ehrenamtliche, die haben ja da vielleicht eben die 10 Stunden und Gottesdienst, Kleingruppe, dann bleibt vielleicht noch 5 Stunden. Ja, wenn man jetzt etwas, ich sage mal handwerklich, irgendwie wird die Bühne umgebaut, da kann man nicht einfach sagen, ja, ich mache jede Woche mal 5 Stunden, irgendwann haben wir es dann, sondern da muss man irgendwo dann sagen, auf dann muss es fertig sein, wir können nicht in einer Baustelle Gottesdienst haben. Dass man merkt, ja, also wenn man jetzt auf einen bestimmten Zeitpunkt etwas fordern muss, dann hat man möglicherweise die Ehrenamtlichen nicht, weil die gar nicht so viel Zeit haben. Und dann muss man vielleicht von außen her einen Handwerker zum Beispiel reinnehmen, der wird dann bezahlt und geht wieder. Und jetzt gibt es natürlich Leute in der Gemeinde, die sagen, ja, ich habe in der Gemeinde auch schon handwerklich gearbeitet, warum werde ich nicht entschädigt? Ja, das liegt dann eben daran, ob man einen Zeitpunkt wählen kann oder eben nicht. Ja, wenn er gefordert ist, weil man muss, dann bleibt nichts anderes übrig. Dann haben wir noch den Punkt, wenn es für einen Dienst keine Ehrenamtlichen gibt. Ja, ist immer toll, wenn man für alle alles hat, aber das Reich Gottes besteht nun darin, dass wir zu wenige Mitarbeiter haben. Matthäus 9, 38 bringt das ja zum Ausdruck. Ja, jetzt gibt es aber gewisse Dienste, die müssen einfach abgedeckt sein. Also man kann nicht einfach keinen Kinderdienst anbieten, aber es sind Kinder im Gottesdienst. Oder ich sage mal, so Hintergrundarbeiten wie man ist alleine als Sekretärin bei der Buchhaltung. Ja, das sind Dinge, da findet man nicht unbedingt immer die Leute, die das dann einfach so gerne mit der Gabe des Dienstes tun. Ich denke auch an den Reinigungsdienst. Ja, es ist toll, wenn man genügend Leute hat, dass man Teams bilden kann und einmal im Monat hilft man auch einen halben Tag mit. Das geht vielleicht. Aber vielleicht hat man diese Leute eben nicht. Und dann kann es eben sehr entspannend sein, wenn man sagt, wir stellen jemanden zu einem kleinen Prozentsatz an, dass das Gebäude, die Grundreinigung einfach gemacht ist. Und dann macht man nur den Jahresputz zum Beispiel. Da nimmt man dann die ganze Gemeinde dazu. Also das wären so Elemente, warum gewisse Dienste entschädigt werden. Nur noch so ganz allgemeine Hinweise. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wer entscheidet, wann etwas entschädigt wird oder nicht. Wenn man zum Beispiel einen visionären Gemeindeleiter hat, so richtig einen Apostel, der sagt schnell einmal, ja, dann könnten wir noch und den nehmen wir rein. Also wenn du den Gemeindeleiter fragst, der vielleicht eher apostolisch begabt ist, der würde dann schnell mal sagen, ja. Wenn man hingegen den Kassier fragt, der hat Interesse an gesicherten Finanzen, der sagt tendenziell mal nein. Und das braucht es auch. Es braucht der, der auf die Finanzen sieht, und es braucht den Visionären. Das heißt, es ist wichtig, dass es ausgewogen ist. Also darauf achten, dass bei finanziellen Entscheidungen nicht nur der Kassier entscheidet, denn dann wird vieles nicht gemacht, da geht auch eine Chance verloren. Es muss ausgewogen sein. Es soll aber auch nicht so sein, dass der Kassier nicht sagen kann, sondern nur die visionären Leute, dann stimmt es finanziell dann bald nicht mehr. Darauf achten im Vorstand, dass das ausgewogen ist. Dann kommt immer wieder ein Argument, dass ältere Geschwister sagen, ja, also früher wurde uns das auch nicht bezahlt, wir haben das auch gemacht, warum sollen wir die Jungen jetzt dazu anstellen? Hier ein Gedanke dazu. Die Komplexität in unserer Welt ist rasant gestiegen und entsprechend auch die Professionalität. Um etwas noch so machen zu können, dass es einigermaßen dem entspricht, wie man es heute eben erlebt, braucht es viel, viel mehr. Oder früher, da hatte man keine Computer, ja, dann spielt es auch keine Rolle, wie man etwas schreibt. Heute muss das alles schön sauber ausgedruckt sein, weil man es eben auch kann. Das heißt aber, Komplexität und die Professionalität sind stark gestiegen. Wenn man das nicht hat, dann ist man altmodisch im Hintergrund, dann erreicht man die Menschen nicht, denn die kennen ja das, was man eben sonst so hat in der Ausbildung und so weiter. Das heißt, es braucht mehr Leute, die eben auch mit komplexen und professionellen Anwendungen umgehen können. Und das sind tendenziell daneben ausgebildete Leute und nicht nur Ehrenamtliche. Oder dann der Betreuungsaufwand ist stark gestiegen. Früher hat es einfach die Seelsorge gegeben und dann war das wieder gut. Heute sind die Leute dermaßen zerquetscht in all den Aufgaben, die die Welt fordern. Die Anforderungen an das Leben ist hoch geworden. Darum ist der Betreuungsaufwand viel größer. Heute haben bereits junge Menschen arge Probleme. Das hat man früher gar nicht beachtet, gab es vielleicht auch weniger. Und darum auch der Betreuungsaufwand ist größer. Es ist darum normal, dass eine Gemeinde heute mehr Angestellte hat, als das eine Generation früher war. Dann gibt es noch so eine Bibelstelle, nämlich 1. Timotheus 5, Vers 17, dass ein Arbeiter seines Lohnes wert ist. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir jetzt die 10 Stunden auszahlen wollen, aber wenn jemand professionell auch von der Ausbildung her sich eingibt, dann hat er auch das Recht, entsprechend entschädigt zu werden. Auch das eine biblische Aussage. Nun, Konfliktstoff ist immer auch ein bisschen beim Pastor. Und darum da abschließend noch ein Wort zum Pastor. Wie geht denn das bei dem? Ja, der wird einfach für alles bezahlt, andere machen doch das ehrenamtlich. Aber es ist so, viele Arbeitsverträge bei Pastoren, ich rede jetzt von 100% Angestellten, haben im Vertrag, dass sie 45 Stunden arbeiten. Oder zumindest so mal als Beispiel, 45 Stunden wird erwartet, das wird bezahlt. Aber jetzt haben wir ja die anderen Mitarbeiter, die sind auch vollzeitig im Beruf tätig und investieren 10 Stunden ehrenamtlich. Das bedeutet, dass der Pastor neben den bezahlten 45 Stunden ebenfalls 10 Stunden sein ehrenamtliches Engagement geben soll. Das bedeutet 55 Stunden. Also von einem vollzeitigen Pastor kann erwartet werden, dass er 55 Stunden in die Gemeinde investiert. Und da muss man dann auch nicht abwägen, ja, ist jetzt das, was ich jetzt tue, Dienst oder nicht, sondern er ist einfach in dem, wie die anderen auch sind, und entsprechend mehr macht er dann. Jetzt gibt es junge Pastoren, die sagen sich dann, ja, aber wenn ich jetzt da ein Mitarbeiteressen mache, ich gehe Mittagessen mit einem Mitarbeiter, dann ist doch das keine Arbeitszeit. Der andere, der kommt, macht das ja auch in der Freizeit. Ja, wenn du einmal pro Monat, pro zwei Monaten mal ein solches Mittagessen hast, okay. Aber als junger Pastor hast du dann eben vielleicht zwei Mittagessen pro Woche. Und das bedeutet dann, ja, der Einzelne, für den ist es schon immer Freizeit, aber für dich dann eben nicht. Und darum mit dieser Rechnung geht das. Ein gewisser Anteil von diesen Mitarbeitermittagessen, ja, das ist tatsächlich ehrenamtlich. Aber wenn es dann eben häufig wird, weil du angestellt bist, dann gehört es dann eben als Arbeitszeit. Und das kann dazu führen, dass junge Pastoren zwar viele, viele Stunden, vielleicht mehr als 55 arbeiten, aber sie haben das Gefühl, ich habe das Soll immer noch nicht erfüllt, weil ja all die Begegnungen, das ist ja alles Freizeit. Ja, dann überarbeitet man sich. Junge Pastoren dürfen mit dieser Rechnung da hantieren. Bei älteren Pastoren mag es zuweilen vielleicht ein bisschen umgekehrt sein. Man nimmt es dann ein bisschen ruhiger, ist dann sicher auch nicht ganz optimal. Aber wenn man dann nur noch Dienst nach Vorschrift macht, dann stimmt es nicht mehr. Es ist ja letztlich immer die Herzensangelegenheit. Man ist irgendwie mit der Gemeinde verheiratet, in Anführungszeichen. Klar, die Beziehung zu Gott, das ist das Wichtigste, nicht der Dienst. Also der Dienst soll nicht gegenüber der Familie oder gegen eine Ausbildung dann ausgespielt werden, aber man tut den Dienst einfach und dann zählt man dann eben nicht die Stunden. Aber so kann man das auch gegenüber der Gemeinde so ein bisschen vertreten, dass die Situation klar wird. Also, soweit mal zur Dienstentschädigung. Ich hoffe, dass dir das hilft und vielleicht auch ein Hinweis für eure Gemeinde ist. Bis dann wieder.